Willkommen bei Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Podcast vom RIFS, Research Institute for Sustainability am GFZ Potsdam. Zusammen mit der Dialogplattform Helmholtz Klima.
Das eigentliche Ziel ist erstmal, dass wir Wasserstoff bekommen und haben. Und dass wir auch Industrieprozesse auf Wasserstoff umstellen können.
Wollen wir jetzt den grünen Wasserstoff fördern? Wollen wir ein Pipeline-Netzwerk dafür aufbauen? Das ist eine große politische Entscheidung. Genau, deswegen Technologieoffenheit muss nicht heißen Technologieneutralität.
Ist, um die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, müssen wir bis mindestens 2050 klimaneutral werden, auch wenn die USA aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen sind. Die Frage ist nur, wie erreichen wir die Dekarbonisierung von Industrieprozessen, die nicht so einfach elektrifiziert werden können? Grüner Wasserstoff gilt als der Hoffnungsträger. Aber warum dauert die Umsetzung der Projekte so lange und welche Alternativen gibt es? Mein Name ist Julia Fissmann und ich spreche darüber mit zwei Menschen, die sich aus wissenschaftlicher und politischer Perspektive mit der Dekarbonisierung der Industrie beschäftigen. Aus der Wissenschaft ist bei uns Rainer Quitzo. Er ist Forschungsgruppenleiter am RIFS und arbeitet zu nachhaltiger Innovations- und Industriepolitik und zu Geopolitik der Energie- und Industrietransformation. Herzlich willkommen, Rainer Quitzo.
Vielen Dank, freut mich hier zu sein.
Und herzlich willkommen auch Fabian Gramling, Bundestagsabgeordneter aus Baden-Württemberg. Er ist Berichterstatter für das Thema Wasserstoff für die CDU-Bundestagsfraktion. Seine Schwerpunkte sind Zukunftstechnologien, Wettbewerbsfähigkeit und eine innovative Energieversorgung. Schön, dass Sie da sind.
Freue mich ebenso.
Herr Quitzo, also ich habe es gerade schon eingeführt, Wasserstoff scheint als Energieträger in Zukunft wirklich eine große Rolle zu spielen. Wir können es ja nochmal rekapitulieren. Gewonnen mithilfe von Elektrolyse, mithilfe von elektrischem Strom wird also H2O in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Und wenn das Ganze mit Sonnen- oder Windenergie geschieht, ist es grüner Wasserstoff. Mit fossilen Energie ist es dann grauer Wasserstoff. Was ist an grünem Wasserstoff so hoffnungsvoll?
Also es ermöglicht uns vor allen Dingen, die Prozesse zu dekarbonisieren, also klimafreundlich zu gestalten, die wir nicht direkt mit elektrischem Strom aus erneuerbaren Energien dekarbonisieren können.
Hat es aber auch ein paar Haken vielleicht?
Ja, also der Grund, warum wir primär immer erstmal auf den Strom, also auf die direkte Verwendung von erneuerbarem Strom gucken, ist, dass das eben direkter und einfacher und damit auch effizienter ist, ohne mit weniger Verlusten einhergeht. Aber es gibt eben bestimmte Prozesse, wo das nicht möglich ist. Und da gucken wir dann eben auf Wasserstoff. Und das sind dann teilweise aber auch sehr wichtige Teile unserer Industrie, chemische Prozesse, Produktion von Stahl beispielsweise, die eben nicht, jedenfalls bisher kündigt sich kein Weg an, wie wir auf einfache Weise mit Strom dort arbeiten können.
Herr Gramling, Sie stehen für eine Politik mit klaren Lösungen für Wirtschaft, aber auch Innovation und auch eine sichere Energieversorgung. Welche Rolle spielt da grüner Wasserstoff?
Also ich glaube, dass wir in Deutschland in der Diskussion erstmal schauen müssen, dass wir Wasserstoff bekommen. Das ist gerade die Gretchenfrage, vor der wir stehen, dass wir auf der einen Seite Produzenten haben, die produzieren können, die liefern können, aber halt zu einem entsprechenden Preis. Und die Abnehmer sagen, naja, kriege ich überhaupt den Wasserstoff, kommt er bei mir an? Und wenn er ankommt, zu welchem Preis, dass ich am Ende des Tages auch mein Produkt am Markt auch noch unterbringen kann, weil es eben zu wettbewerbsfähigen Preisen produziert werden kann. Das ist mal die eine wirtschaftliche Dimension, aber ich glaube, mittlerweile sind wir auch in einer ganz anderen Dimension angekommen, dass es ja nicht nur darum geht, wie wir jetzt uns klimaneutraler aufstellen können, sondern auch das Thema Standortwettbewerb und auch Standort Faktoren, die wir mehr in den Blick nehmen müssen. Und da ist natürlich das Thema Klimaneutralität ein sehr wichtiger Faktor, dass wir hier nachhaltiger werden. Da ist der grüne Wasserstoff ein sehr, sehr wichtiges Instrument dafür. Aber ich glaube, dass wir jetzt für den Hochlauf auch uns ein bisschen von dieser Farbenlehre lösen müssen. Ich war Anfang des Jahres mit dem Wirtschaftsausschuss in Amerika, in Kalifornien, haben dort auch angeschaut, wie aus Gas zum Beispiel Wasserstoff produziert wird. Und ich glaube, gerade für den Hochlauf müssen wir schauen, dass wir da ein bisschen den Begriff weiterfassen. Mit dem Ziel natürlich, klimaneutral zu werden.
Weil eben die Beschaffung von Wasserstoff schwierig ist, können wir jetzt im Moment erstmal noch gar nicht so über grünen Wasserstoff sprechen. Ist das richtig, Herr Quitzo?
Ja, also es gibt noch keine große Produktion von grünem Wasserstoff. Es gibt natürlich Produktion von grünem Wasserstoff. Die Technologie ist nicht neu. Die Elektrolyse gibt es schon seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten, dass man eben dieses Verfahren nutzen kann, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff umzuwandeln. Aber auf der Skala, wie wir es jetzt benötigen, sind die Projekte noch nicht vorhanden.
Herr Grammling, nochmal zurück auch auf die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, also mit der nationalen Wasserstoffstrategie und dem Wasserstoffbeschleunigungsgesetz setzt die Bundesregierung eben auf Wasserstoff, eigentlich auch auf grünen Wasserstoff. Nun sagen ExpertInnen, ja, das ist alles viel zu langsam, wir brauchen mehr Tempo. Was ist Ihre Analyse, woran hakt es?
Es sagt daran, dass wir in der Vergangenheit zu langsam gewesen sind in vielen Bereichen. Und deswegen ist jetzt auch das Ziel, was wir mit dem Wasserstoffbeschleunigungsgesetz verfolgen, dass die Verfahren beschleunigt werden, dass aber auch der Anwendungsbereich ausgedehnt wird. Das ist jetzt schon mal was Wichtiges für den Ausbau der Infrastruktur, dass wir auch die komplette Lieferkette mit im Blick haben. Aber natürlich wird der nächste große Schritt sein, wie schaffen wir es überhaupt, den Wasserstoff ins Netz zu bringen. Das heißt, entweder im Inland zu produzieren oder eben zu importieren. Und da geht es natürlich dann auch darum, wie wir in Zukunft erstmal den Wasserstoff definieren möchten, den wir in Deutschland zur Verfügung haben und den wir auch in Deutschland verwenden möchten. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema oder wird ein großes Thema werden, das wir auch auf europäischer Ebene nochmal adressieren müssen, um eben diesen Markthochlauf auch wirklich zu ermöglichen.
Was ist Ihre Analyse, Herr Quitzo? Also woran hakt es? Ist es sozusagen auch wirtschaftlich genug, auf Wasserstoff umzustellen? Weil es ja schon dann insgesamt wahrscheinlich eine sehr kostenintensive Technologie ist.
Also eigentlich ist es die gleiche Herausforderung wie in allen Technologiebereichen, wo wir jetzt umstellen müssen auf ganz andere Technologien. Das heißt, ganz am Anfang sind die Kosten viel, viel höher, weil man eben auch keine Lernkurve hatte, also keinen Lernprozess, über den Technologien jeglicher Art eben mit der Zeit immer günstiger werden. Vor allen Dingen, wenn auch die Industrieproduktion dieser Technologien skaliert wird. Die Skaleneffekte sind unheimlich wichtig, aber auch dieser Lerneffekt über Zeit. Und diesen Prozess sind wir mit den Wasserstofftechnologien in der Form noch nicht durchlaufen und stehen dann noch relativ am Anfang. Muss ich vielleicht noch mal in Erinnerung rufen, in Deutschland hat die Förderung der erneuerbaren Energien Anfang der 90er angefangen, ist dann Ende des Jahrhunderts hat nochmal sozusagen neuen Schwung bekommen und nach 20, 30 Jahren waren dann die Kosten so da, wo man sie haben wollte, wo sie jetzt auch sind. Sehr, sehr wettbewerbsfähig. Trotzdem noch Herausforderungen, was die Systemintegration angeht. Aber diesen Prozess muss der Wasserstoffsektor eben auch einfach durchlaufen.
Wenn man jetzt mal sich ganz konkret die Industrie anschaut, die davon profitieren könnte, also von einer Umstellung auf Wasserstoffstrategie, was raten Sie Stahlproduzenten in Europa oder auch in Deutschland? Wie sollen sie dekarbonisieren? Also es gibt ja schon Ansätze, wenn man jetzt in Deutschland guckt. Ich glaube, Saarstahl setzt schon auf grünen Wasserstoff, die Salzgitter AG, ThyssenKrupp auch. Aber zum Beispiel ArcelorMittal hat die Wasserstoffproduktion wieder eingestellt, weil es eben nicht wirtschaftlich genug ist. Was raten Sie zu diesem jetzigen Zeitpunkt?
Also was unumgänglich ist, dass es einen Abnehmer gibt für den grünen Stahl. Und wir hatten zurück wieder zu den erneuerbaren Energien eben beim Stromkunden, diesen Abnehmer damals, als wir angefangen haben mit der Förderung von erneuerbaren Energien und beim grünen Stahl, haben wir diesen Abnehmer in der Form noch nicht. Es gibt natürlich Firmen in der Automobilbranche beispielsweise, die auch dekarbonisieren wollen und sagen, ja, wir kaufen auch einen gewissen Anteil grünen Stahl dann, um unsere Ziele an der Stelle zu realisieren. Aber wir haben noch nicht den Umfang an Nachfrage für grünen Stahl, den wir brauchen, um dann eben diesen ersten Schritt gehen zu können, um dann die Skaleneffekte zu erschließen und die Kosten wieder runterzubekommen.
Herr Grammling, was ist denn der Plan der Bundesregierung in Bezug auf Wasserstoff und Versorgung für die Industrie? Also die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände zum Beispiel kritisiert, dass das Gesamtkonzept des Bundes bisher fehle. Was sagen Sie, was ist da der Plan?
Also wenn wir das gesamte Energiesystem nehmen, muss man erstmal feststellen, dass die Bundesregierung aktuell erstmal wieder zusammenhängend gemeinsam denkt und nicht nur sagt, man möchte jetzt erneuerbare Energien ausbauen, sondern auch sagen, wo ist denn die Systemdienlichkeit? Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Ansatzpunkt, weil wir in der Vergangenheit in einer Situation gewesen sind, wo es natürlich erstmal sinnvoll gewesen ist, dass wir erneuerbare Energien ausbauen, aber jetzt eben diese Systemdienlichkeit und auch am Ende des Tages auch die Möglichkeit in den Fokus rücken müssen, wie schaffen wir es dann auch, diese erneuerbare Energie dorthin zu bekommen, wo sie benötigt wird. Stichwort Netzausbau, auch Stichwort Speicher. Das sind Riesenherausforderungen, die auch auf der einen Seite natürlich erstmal realisiert werden müssen, auf der anderen Seite auch finanziert werden müssen. Da sind wir gerade im Gespräch, auch wie man das vielleicht besser gestalten kann. Aber allein mal diese Fokussierung darauf, dass wir sagen, wir möchten erneuerbare Energien haben, aber auch dort erstmal, wo sie systemdienlich sind und wo sie auch dem System nutzen, ist, glaube ich, ein wichtiger Ansatzpunkt. Und wir müssen dann schauen, dass wir den Unternehmen die Möglichkeit geben, dann auch eben für den Markt zu produzieren. Und das ist ja gerade ein Punkt gewesen, auch in Bezug auf grünen Wasserstoff, dass für viele Unternehmen das noch zu teuer gewesen ist. Das heißt, wir müssen schauen, wie kriegen wir die Kosten runter? Wie schaffen wir es auch, diesen Markthochlauf zu beschleunigen, wo wir in der Vergangenheit zu langsam gewesen sind, wo wir auch aus meiner Sicht teilweise Definitionen haben, die einfach zu kleinteilig geregelt worden sind. Da müssen wir die Leitplanken etwas breiter setzen, um eben zu schauen, dass wir den Wasserstoff in die Pipeline kriegen. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn dann der Wasserstoff da ist, dass er dann auch sehr, sehr schnell in Bereichen Abnehmer finden wird, über die wir heute vielleicht noch gar nicht nachdenken.
Was sind da so Ihre Ideen, Herr Quitzow, um auch diese Transformation wirtschaftlicher zu machen und eben auch machbar hinzubekommen für die Industrie?
Also vielleicht noch einen Schritt zurück. Also ich glaube, es wird viel darüber gesprochen, dass man die Sachen wirtschaftlicher haben will. Aber wenn sie am Anfang nicht wirtschaftlich sind, kann man lange darüber reden, aber die werden dadurch nicht wirtschaftlicher. Also auch wenn man das Fördersystem umstellt und so weiter, wenn die Technologien am Anfang einfach teurer sind, sind sie teurer und dann muss das jemand bezahlen. Ich glaube, dass ein guter Weg ist, eben auf die Endprodukte zu gucken und zu sagen, ja, das Auto kostet, wenn es eben grünen Stahl verwendet, also in der Herstellung 200-300 Euro mehr. Da muss man überlegen, welcher Autokäufer kann diese 300 Euro finanzieren. Wenn wir der Meinung sind, dass es bestimmte Autokäufer gibt, für die das nicht sinnvoll ist, weil dann einfach der Autokauf nicht mehr möglich ist, dann können wir da nicht ansetzen. Aber wir können vielleicht überlegen, ob es doch irgendwelche Kategorien von Autos, Autokäufern gibt, wo man sagt, das ist gar kein Problem, das Auto kostet 50.000 Euro, dann kostet es eben 50.000 Euro plus 300 Euro und dann wird dieser Autokäufer auch weiter seine Autos kaufen. Aber meines Erachtens können wir nicht bei dem Umfang der Herausforderungen, die wir haben und der verschiedenen Technologiefelder, es geht ja nicht nur um Wasserstoff und Stahl, es geht um viele Technologiefelder, wir müssen für alle nach und nach Lösungen finden, müssen wir wirklich auch in diesen Endverbrauchermärkten gucken, dass dort Prämien erzielt werden können, um diese Technologiekosten am Anfang der Lernkurve zu finanzieren.
Wenn wir jetzt aber nochmal zurückgehen auf die Schwerindustrie, also chemische Industrie, Stahlindustrie direkt, wie kann dort eben Unterstützung stattfinden, um diese Umstellung zu ermöglichen?
Ja, also ganz konkret im Stahlsektor wird ja gesprochen darüber, dass die sogenannten CO2-Flottengrenzwerte, da möchte man ein bisschen flexibler werden und eben nicht nur die Emissionen, die bei der Nutzung des Autos anfallen, sondern eben auch CO2-Emissionen im Rahmen der Produktion der Autos, dass man die dort mit einbezieht. Das ist eine Möglichkeit, um dann vielleicht auch Anreize zu schaffen, um eben diese Prämie im Rahmen des Autobaus sozusagen unterzubringen und in diesem Förderregime zu verankern. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten zu sagen, dass bestimmte Autoklassen einfach verpflichtend CO2-freien Stahl verwenden sollen. Und dann ist das so, dass kann man auch verknüpfen, natürlich. Das kann dann auch wieder unterstützt werden von der Bundesregierung für diese europäische Regulierung.
Wir reden jetzt gerade von Stahlindustrie, also von Schwerindustrie. Wie sieht es denn aber eigentlich in diesen anderen Bereichen aus, also bei kleinen und mittelständischen Unternehmen? Die profitieren dann ja nicht vom Industriestrompreis. Welche Pläne haben Sie dafür?
Natürlich muss es als Politik immer darum gehen, dass wir das große Ganze im Blick haben. Und da gibt es dann, wie so häufig im Leben, viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, auch an denen man teilweise drehen muss. Und wenn wir jetzt sagen, die Energiekosten sind so hoch, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, dem zu begegnen. Gibt es natürlich das Thema Industriestrompreis, wo es natürlich aber auch nur um einen gewisser Kreis an Unternehmen davon profitieren. Wir haben das Thema Strompreis, wir haben das Thema Netzentgelte, wo wir auch rangegangen sind, was dann auch alle Abnehmer am Ende des Tages entlastet. Aber da gibt es viele Stellschrauben, wo wir dran drehen. Aber am Ende des Tages geht es natürlich immer darum, dass ein gewisses Angebot auch einen Preis vorgibt. Und gerade wenn man das Thema Wasserstoff nimmt, unter der Ampelregierung hat Norwegen die Pipeline leider erstmal beerdigt von Norwegen nach Deutschland, was glaube ich aus meiner Sicht ein sehr gutes und auch wünschenswertes Projekt gewesen wäre, auch in dem Gesichtspunkt der Resilienz im Bereich Rohstoff, aber auch der Energieversorgung von Deutschland. Und ich glaube, diese Gespräche müssen wir wieder aufnehmen in den nächsten Wochen und Monaten, um hier auch voranzukommen und auch gerade mit Partnern, die zuverlässig gegenüber Deutschland sind und auch die ein zuverlässiger Lieferant sind, die auch politisch uns sehr nahe stehen, dass wir diese Kooperation stärker jetzt in den Blick nehmen, um eben unsere Resilienz zu stärken, weil das wird am Ende des Tages genauso auch Auswirkungen auf den Preis haben, wenn es ja mal zu einer Zuspitzung kommen sollte.
Von welchen Partnern reden Sie da konkret?
Wir haben natürlich erstmal das Thema unserer europäischen Nachbarn, die direkt vor der Haustüre sind, auch in Bezug auf Wasserstoff ist natürlich gerade Spanien kann ein sehr attraktiver Partner sein, auch mit der H2Med, das ist eine europäische Pipeline von Spanien über Frankreich nach Deutschland, wo wir europäisch denken, aber natürlich auch darüber hinaus, gerade insbesondere Kanada, ist, glaube ich, ein Land mit einer sehr, sehr liberalen Demokratie, wo wir schauen müssen, wie wir da stärker in Kooperationen kommen, im Bereich Energie, aber auch im Bereich Rohstoffe. Und ich glaube, da können wir noch ein bisschen mehr machen, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
Es gibt ja auch zum Beispiel mit Namibia ein Projekt, Hyphen, wo auch die Bundesregierung unterstützend wirkt. Ist das auch ein Projekt, was weiter gefördert werden soll?
Das ist ein Projekt, wo man sehr, sehr viel Hoffnung drin hatte. Und da ist jetzt so, wie allgemein die letzten Monate verlaufen sind in der Wasserstoffbranche, dass man von einer gewissen Euphorie gekommen ist und jetzt ein bisschen im Tal der Realität gerade in der Branche angekommen ist, was per se jetzt nichts Negatives sein muss, weil es ja eben auch darum geht, was ist denn dann wirklich am Ende machbar, was ist kein Wunschdenken, sondern was auch wirklich machbar und was ist Realität, was ist umsetzbar. Die Realität und das Umsetzbare, das hat man ja gesehen teilweise bei den Stahlwerken, wo dann Förderung wieder zurückgegeben wurde. Das ist natürlich eine Situation, mit der wir uns als Politik nicht zufrieden geben dürfen. Da müssen wir dann hinterfragen, warum hat es denn nicht funktioniert? Was können wir vielleicht besser machen? Welche Rahmenbedingungen müssen wir anpassen? Und das sehen wir aber wieder aus meiner Sicht bei dieser teilweise zu kleinteiligen Regelung beim Thema Wasserstoffhochlauf. Wenn ich es mal vergleichen darf mit der Elektromobilität. Wenn man sagt, ein Auto, ein Elektroauto darf nur mit Strom aus Erneuerbaren gefahren werden und der Strom muss aber wenige Minuten vor der Verwendung dann auch produziert werden. So ist es ja bei der Definition vom grünen Wasserstoff. Da wird kein Elektroauto auf der deutschen Straße fahren oder sehr, sehr weniger, als es heute der Fall ist. Und da brauchen wir eben am Anfang diese Öffnung. Natürlich ist es Ziel, dass die Elektroautos, die in Deutschland auf der Straße fahren, mit erneuerbaren Energien geladen werden, mit Strom aus Sonne, Wind und darüber hinaus ist es Ziel. Aber natürlich kann man jetzt am Anfang beim Hochlauf auch nicht vorschreiben, dass jedes Auto per se damit fahren muss, weil es auch, glaube ich, gar nicht umsetzbar und möglich ist. Und deswegen brauchen wir da auch beim Thema Wasserstoff einfach diese breiteren Leitplanken, um erstmal den Wasserstoff nach Deutschland zu kriegen, um den Hochlauf zu ermöglichen. Und Sie haben ja auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen angesprochen. Ich habe bei mir selber im Wahlkreis Unternehmen, die würden gerne den Schritt gehen, sagen aber ja, woher kommt denn der Wasserstoff? Wann ist er bei mir und zu welchem Preis? Und deswegen planen die gerade nicht. Und die haben Vorlaufzeiten von 6, 7, 8 Jahren. Und deswegen orientieren sie sich in eine andere Richtung. Und natürlich wird es so sein, dass einige Bereiche auch in Zukunft noch viel stärker elektrifiziert werden. Aber natürlich brauchen wir am Ende auch eine Lösung mit Molekülen. Und da ist eben Wasserstoff aus meiner Sicht das Mosaiksteinchen, das wesentliche Mosaiksteinchen, das wir brauchen auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland, das Puzzlestück, auf das wir angewiesen sind. Und deswegen müssen wir auch gucken, dass wir den Wasserstoff wirklich nach Deutschland kriegen, dass es ein Angebot ist für die Unternehmen, dass sie dann auch entsprechend umstellen können.
Sehen Sie das auch so, Herr Quitzow, dass man sozusagen die Leitplanken ein bisschen weiter voneinander entfernt aufstellt, sozusagen sich da mehr öffnet, um überhaupt den Wasserstoffhochlauf zu ermöglichen?
Also ich persönlich sehe das auch so. Ich denke, dass diese Regulierung, die man da entworfen hat, die ist nachvollziehbar. Wie Herr Gramling gesagt hat, schreibt man das den Elektroautonutzern auch nicht vor, dass der Strom, der genutzt wird, ausschließlich aus Erneuerbaren kommen muss. So macht das im Übrigen auch China. China baut massiv grüne Wasserstoffproduktion aus, ist aber bei der Nutzung von Wasserstoff, zum Beispiel bei der Dekarbonisierung von Stahlprozessen, deutlich flexibler jetzt zum Anfang. Man kann auch grauen Wasserstoff einsetzen. Es geht einfach darum, diese Technologie einzusetzen für die Produktion von Stahl, also dass man diese Technologie entwickelt und gleichzeitig baut man eben massiv den grünen Wasserstoff aus und irgendwann sollen die zwei Puzzlestücke dann ineinander greifen. Wir müssen unbedingt parallel die Erneuerbaren ganz massiv ausbauen. Aber das muss nicht unbedingt verzahnt sein politisch mit dem grünen Wasserstoff. Man könnte sich zum Beispiel ein Modell vorstellen, dass die ersten 100 Gigawatt, die in Europa ausgebaut werden, ohne diese Vorgabe ausgebaut werden. Und dass erst, wenn ein bestimmtes Gigawatt-Ziel erreicht wird, dass man dann anfängt, diese Verpflichtung zu verknüpfen, dass man eben auch erneuerbare Energien ausschließlich nutzt. So ähnlich hat man das auch mit dem sogenannten Atmen im Deckel früher gemacht bei den erneuerbaren Energien. Da hat man immer gewartet, bis man ein gewisses Ziel erreicht hat und dann ist die Förderung abgesenkt worden. Das war so ein jährliches, es hat es nicht so lange gegeben, aber das war auch so, dass man eben bestimmte Ausbauzahlen dann vorausgesetzt hat für die Förderung.
Aber besteht da nicht die Gefahr, dass das ganze Ziel, grünen Wasserstoff am Ende zu haben, verwässert, Herr Gramling?
Na, das eigentliche Ziel ist erstmal, dass wir Wasserstoff bekommen und haben und dass wir auch Industrieprozesse auf Wasserstoff umstellen können. Die Diskussion, die wir gerade führen über den grünen Wasserstoff, es ist ja in der Sache richtig und auch gut gemeint gewesen. Nur haben wir in Deutschland den Fehler gemacht, dass wir gleich mit dem 100% Ziel in die ganze Planung gegangen sind und das auch schon so kleinteilig runtergebrochen haben, dass es dann aber in der Wirtschaft nicht funktioniert hat. Und ich glaube gerade, das ist ein Punkt, den wir beim Thema Wasserstoff sehen, aber auch in anderen Bereichen, wo wir erstmal schauen müssen, was ist denn möglich, was ist denn realisierbar? Wie schaffen wir es denn erstmal jetzt in dem Fall, den Wasserstoff in die Leitung zu kriegen, in Anwendung zu bekommen? Und wenn es dann funktioniert, dass wir dann sagen, okay, jetzt wollen wir schauen, wie wir das noch nachhaltiger schaffen. Und da haben wir aus meiner Sicht ein bisschen das Kind mit dem Bad ausgeschüttet, weil man von Anfang an einfach zu viel wollte und damit den ganzen Hochlauf gefährdet hat, weil es eben nicht bezahlbar ist. Und natürlich gehört es dann auch dazu, dass wir sagen, beim Hochlauf, dass man erstmal auch schaut, welche Bereiche sind denn jetzt vielleicht nicht ganz so preissensibel. Wo kann man vielleicht erstmal stärker reingehen, wo ist dann auch der Kunde bereit, vielleicht ein paar Euro mehr zu bezahlen für das Endprodukt, wenn es eine entsprechende Nachhaltigkeit hat, um dann da schon mal die Nachfrage zu generieren, um am Ende des Tages auch für andere Bereiche, die preissensibler sind, dann auch hier den Ansatz zu kriegen, dass eben der Preis für Wasserstoff niedriger wird und dadurch dann auch die Nachfrage weiter steigt.
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft plädiert für die Herstellung von kohlenstoffarmem Wasserstoff, eben auch aus fossilen Brennstoffen, auch aus Strom aus Kernenergie. Dem würden Sie zustimmen dann?
Wir brauchen für den Wasserstoffhochlauf erstmal ausreichend Wasserstoff. Und ich glaube, da müssten wir erstmal zurückstellen, wie der Wasserstoff produziert wird. Moleküle haben erstmal keine Farben. Dass es Ziel bleibt, dass wir über das Thema Wasserstoff nachhaltiger werden möchten, das eint uns alle. Aber die Frage ist halt, wie wir das Ziel erreichen. Und ich glaube, es bringt nichts, wenn wir jetzt ein Ziel verfolgen mit wünschenswerten Zielen und Vorstellungen, aber danach das Ziel nicht erreichen. Da haben wir, glaube ich, gar nichts gewonnen. Und deswegen müssen wir schauen, dass dieser Weg gangbar wird.
Ich wollte vielleicht nur noch ganz kurz klarstellen, als ich vorhin gesprochen habe, habe ich ausschließlich auf grünen Wasserstoff hingewiesen und dass man da sehr strenge Regeln hat, die man vielleicht etwas lockerer auslegen könnte, weil sie in der Anfangsphase einfach nicht so wichtig sind, meines Erachtens. Jetzt haben wir sozusagen ein zweites Thema aufgemacht, soll jetzt noch zusätzlich gasbasierter Wasserstoff mit Kohlenstoffabscheidung, mit CCS-Technologien gefördert werden, habe ich jetzt rausgehört. Und ich denke, das ist nochmal eine zweite Fragestellung.
Welche Rolle spielt denn dann CCS und CCU, also die Abscheidung und Speicherung und auch Weiternutzung von CO2 in den nächsten Jahren, auch gerade in Bezug auf den Einsatz von Wasserstoff?
Also wenn Leute von diesem CCS in Kombination mit Wasserstoffproduktion sprechen, sage ich immer, wir sollten eigentlich allgemeiner erstmal über CCS sprechen. Es ist sinnvoll, CCS zu fördern. Wir brauchen CCS-Technologien für unterschiedliche Sektoren. Es gibt Sektoren, die kann man nicht anders dekarbonisieren. Wir hatten jetzt gesprochen darüber, dass es bestimmte Sektoren gibt, die kann man elektrifizieren und darüber dekarbonisieren. Dann gibt es welche, wo man Moleküle braucht. Dann braucht man eben diesen Wasserstoff, wenn man CO2-neutral sein will. Aber dann gibt es eben auch Sektoren, wo man auch mit dem Wasserstoff nicht alles wegbekommt. Und das ist zum Beispiel die Zementindustrie. Die brauchen unbedingt diese CCS-Technologien. Das heißt, es lohnt sich in jedem Fall, CCS-Technologien zu entwickeln und diesen Sektor zu fördern. Ob man das jetzt wirklich für die Herstellung von Wasserstoff einsetzen sollte, ist für mich eine etwas offenere Frage. Weil es geht in der Tat um die Frage, wie klimafreundlich ist denn dieser Wasserstoff am Ende? Und das Problem bei gasbasierter Wasserstoffherstellung, man hat Methanemissionen in der Vorkette. Also wenn man das Erdgas extrahiert und transportiert, hat man Emissionen, Methanemissionen, die auch sehr klimaschädlich sind. Zusätzlich hat man bei dem CCS-Prozess auch Verluste. Es geht auch CO2 verloren. Es wird nicht alles abgeschieden und eingespeichert. Und der Teufel ist ein bisschen im Detail. Wenn man bei diesen zwei Stellschrauben nicht gut genug ist, dann lohnt sich das nicht wirklich. Und dann kommt es noch hinzu, das ist auch nicht wirklich billig. Weil es wird oft gesagt, es ist günstiger als grüner Wasserstoff, als die Produktion von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Aber das müssen wir noch sehen, ob das wirklich der Fall ist. Es ist immer leicht zu sagen, ja, das bestehende Fördersystem ist nicht ausreichend, wir brauchen noch was anderes. Aber wenn jetzt das andere auch noch gefördert wird, muss man genau aufpassen, dass auch genau nachgewiesen werden kann, zum Beispiel, dass dieses Produkt, was dann gefördert wird, auch wirklich klimafreundlicher ist als das Erdgas, was man herkömmlicherweise stattdessen einsetzen würde.
Wie ist da Ihre Haltung zu CCS und CCU-Förderung?
CCS und CCU ist erstmal eine Möglichkeit, um den Ausstoß von Emissionen zu verhindern oder auch zu verringern. Und deswegen erstmal eine Möglichkeit, die wir nutzen sollten in der jetzigen Zeit. Und deswegen ist eine Technologie, die wir in den Blick nehmen, auch unter dem Gesichtspunkt der Technologieoffenheit. Aber für mich ist auch klar in Bezug auf Wasserstoff, dass ich erstmal diese Technologie jetzt nicht prioritär bei uns in Deutschland für die Wasserstoffproduktion sehe, weil ich glaube, wenn wir über den Wasserstoffhochlauf sprechen, ist uns auch klar, dass wir erstmal auf Importe angewiesen sein werden. Und gerade da müssen wir eben schauen, dass wir diese Offenheit haben, dass die Pipeline, die ich vorhin angesprochen habe aus Norwegen, ist ja auch daran gescheitert, weil es eben nicht der grünen Definition von Wasserstoff nach unserem Wunschdenken entsprochen hat. Aber ich sehe Bereiche, wo es sinnvoll ist, wo es auch in Deutschland sinnvoll ist, aber ich würde es jetzt in Bezug auf die Produktion von Wasserstoff in Deutschland jetzt nicht als prioritäre Technologie sehen.
Ich höre den Begriff Offenheit und würde jetzt ergänzen und erweitern, Technologieoffenheit. Was steckt für Sie hinter diesem Begriff?
Ja, Technologieoffenheit ist für mich ein Begriff, dass wir erstmal unseren Ingenieuren noch ein bisschen mehr zutrauen. Jetzt komme ich aus Baden-Württemberg. Wir hatten mal auf der Welt das Problem im Ozonloch, FCKW. Da hätte man damals sagen können, naja, wo ist denn FCKW drin? Unter anderem in Kühlschränken. Jetzt tun wir mal die Kühlschränke verbieten, weil es ja FCKW, was damit drin ist. Hat man damals nicht gemacht, sondern es gab dann einen baden-württembergischen Unternehmer, der Tüftlergeist hatte, der dann gesagt hat, okay, ich schaffe es, einen Kühlschrank zu produzieren, herzustellen ohne FCKW. Und es war jetzt ein Kühlschrank, der am Ende umweltfreundlicher war und günstiger. Und jetzt kann ich nur sagen, als jemand, der aus dem Schwabenland kommt, dass der Preis durchaus auch ein Argument ist, wenn es um die Kaufentscheidung geht. Und wenn dann was günstiger ist und besser, dann kauft man das auch. Und deswegen wurde damals zum Glück der Kühlschrank nicht verboten, sondern man hat ihn besser gemacht. Und gerade diese Offenheit auch gegenüber neuen Wegen. Und ich glaube, dass da auch gerade in der jetzigen Zeit auch noch sehr, sehr viele Möglichkeiten bestehen. Auch gerade im Bereich Nachhaltigkeit, wo wir besser werden können mit technischen Lösungen. Und da müssen wir diese technischen Lösungen auch ermöglichen und es nicht anderen überlassen.
Herr Quitzow, was kommt bei Ihnen sozusagen in den Sinn, wenn Sie Technologieoffenheit hören?
Also ich stimme zu, dass wir auf jeden Fall offen sein müssen für unterschiedliche Technologien im Rahmen dieses Dekarbonisierungsprozesses. Er hat ja schon angesprochen, CCS. Wir brauchen CCS für bestimmte Prozesse. Man muss aber auch ein bisschen vorsichtig sein, weil da kann man nicht sagen, ja, wir gucken mal, was der Ingenieur irgendwie raustüftelt und dann wird sich das schon von alleine irgendwie ergeben. Sondern wir müssen eben diese großen Weichenstellungen auch vornehmen. Und deswegen muss man an der einen oder anderen Stelle auch mal eine technologiespezifische Entscheidung treffen. Also wollen wir jetzt den grünen Wasserstoff fördern? Wollen wir ein Pipeline-Netzwerk dafür aufbauen? Das ist eine große politische Entscheidung. Genau, deswegen Technologieoffenheit muss nicht heißen Technologieneutralität. Weil wir müssen auch, um den verschiedenen Technologiepfaden eine Chance zu geben, bestimmte Weichenstellungen vornehmen, um dann eben auch weiterhin technologieoffen zu sein. Weil wenn man einfach nur technologieneutral ist, dann bleiben wir nämlich bei den alten Technologien. Die sind ausgereift, die funktionieren, die sind kostengünstig, aber sie verursachen eben CO2.
Also ich höre ein bisschen raus, dass man auch eine Priorisierung braucht eigentlich.
Ja, man muss auch politisch priorisieren. Welche Technologien möchte man besonders stark fördern, welche weniger stark? Wo setzt man als erstes an? Wo sieht man vielleicht auch Wettbewerbsvorteile für die eigene Wirtschaft, dass man da vielleicht etwas schneller und stärker fördert, weil man sich davon verspricht, dass eben die eigene Wirtschaft davon profitiert. Und deswegen ja, Technologieoffenheit unbedingt, aber man muss eben auch als Volkswirtschaft und als Regierung im Rahmen einer Volkswirtschaft bestimmte technologische Entscheidungen auch treffen und auch den Mut haben, die zu treffen.
Welchen Mut wollen Sie denn aufbringen, um sozusagen genau diese Priorisierungen, vielleicht auch in der Hightech-Agenda, was steht denn da eigentlich genau dazu drin, zu treffen?
Das ist eine sehr charmante Überleitung, weil es natürlich darum geht, dass wir natürlich als Politik Vorgaben machen müssen, aber für mich an erster Stelle erstmal steht, dass wir ein Ziel ausgeben und dass wir dann sagen, liebe Wissenschaft, schaut, wie ihr mit der Wirtschaft und auch mit der Gesellschaft, weil am Ende des Tages muss ja auch akzeptiert werden, siehe die Energiewende anhand der Bezahlbarkeit der Energie. Ist ja auch immer so eine Frage, wo ist die Akzeptanz? Und am Ende des Tages kann auch was erfolgreich sein, wenn auch die Akzeptanz da ist. Das heißt, dass wir ein Ziel vorgeben und dann sagen, liebe Wissenschaft, schaut mit Wirtschaft und Gesellschaft, welche Möglichkeiten wir haben. Und natürlich gehört dann, wenn man Ziel ausgibt, auch dazu, dass man gewisse Leitplanken setzt. Aber man darf eben nicht zu sehr ins Klein-Kleine kommen. Und ich glaube, gerade mit der Hightech-Agenda, wenn ich die jetzt mir vor Augen führe in Bezug auf, welche Relevanz hat die Hightech-Agenda im Bereich der Energiepolitik oder auch der Energieversorgung, dann muss man sagen, dass man auf der einen Seite einen Innovationspart drin hat mit dem Thema Fusion, Fusionskraftwerke, wo wir auch in Deutschland wirklich Unternehmen haben, die international an der Weltspitze mitstehen. Und ein Bereich, wo auch gerade sehr, sehr viel privates Kapital investiert wird. Das heißt auch hier ja ein Themenkomplex, wo gerade eine sehr, sehr große Dynamik drin ist. Wir haben das Thema Schlüsseltechnologien, die auch eine sehr große Rolle spielen können in Bezug auf die Energiewende mit künstlicher Intelligenz, mit Mikroelektronik, aber natürlich auch mit der Digitalisierung der Netze, wo wir dann noch vieles möglich machen im Bereich der erneuerbaren Energien. Und der dritte Punkt ist dann natürlich noch der Fokus darauf, dass wir in Deutschland schneller werden müssen, wenn es darum geht, wie schaffen wir es, den Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu verbessern. Das heißt, dass unsere Errungenschaften, die wir auch gerade in der Grundlagenforschung haben, dass wir die schneller auch in die Industrie, in die Wirtschaft bringen, um daraus eine Wertschöpfung zu generieren. Ich nenne da gerne das Thema MP3-Technologie. Das ist eine Technologie, die in Deutschland vom Fraunhofer-Institut entwickelt wurde. Dann wollte in Deutschland in der Wirtschaft niemand diese Technologie übernehmen. Und am Ende hat es ein Konzern in Amerika mit dem Apfel groß gemacht. Es war mit einer der Gründe, warum diese Firma wirklich so in den Massenmarkt gestartet ist. Mit einer deutschen Entwicklung. Und ich glaube, sowas können wir uns gerade nicht mehr erlauben, dass wir solche herausragenden Ideen dann anderen Ländern und anderen Firmen überlassen, die dann die Wertschöpfung daraus ziehen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir es einfach schaffen, schneller zu werden beim Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und zwischen Wirtschaft, dass wir dann eben auch die herausragenden Ideen, die wir in Deutschland haben, und wir sind immer noch sehr, sehr stark, auch beim Thema Patentanmeldungen, sehr, sehr gut, dass wir dann aber auch schaffen, dass wir wirklich dieses Wissen in Deutschland halten und auch die Wertschöpfung insbesondere in Deutschland halten.
Herr Quitzow, was sind da so Ihre Erfahrungen oder Erkenntnisse auch aus Ihren Forschungsprojekten? Wie kann Wissenschaftstransfer in die Politik, aber vor allen Dingen auch in die Wirtschaft schneller und besser gelingen und nachhaltiger sein?
Also ich hatte jetzt schon ein paar Mal die Nachfrageseite angesprochen und ich glaube, ein Weg, der sehr bekannt ist, der funktionieren kann, ist über die Beschaffung, über die öffentliche Beschaffung. Also in den USA wird das vielfach vom Verteidigungsministerium gemacht, dass dann wirklich sehr, sehr innovative Technologien beschafft werden und dann entwickelt werden. Aber das kann man natürlich übertragen auf andere Sektoren und auf andere Bereiche. Auch die Impfstoffe in der Pandemie wurden durch öffentliche Beschaffung sozusagen unterstützt. Man hat Abnahmeverträge geschlossen, bevor die Impfstoffe entwickelt waren. Solche Ansätze kann man natürlich auch nutzen, um die ganze Bandbreite an Technologien zu unterstützen. Man sagt, man setzt sich ein Ziel und sagt, wenn dieses Ziel erreicht wird, wenn die Technologie geliefert werden kann, dieses Ziel, die diese Merkmale hat, die man vorgibt, dann gibt es eben diesen Abnahmevertrag. Das ist ein Instrument, was funktionieren kann. Aber allgemeiner ist, glaube ich, muss man viel über Abnahme, über nachfrageseitige Politik gehen, dass man eben Märkte schafft, eben Nachfrage schafft, die dann den Anreiz bieten, zu investieren.
Was wünschen Sie sich jetzt von der Politik in Bezug auf Dekarbonisierung und Einsatz zum Beispiel auch von Wasserstoff, was in nächster Zeit passieren soll, Herr Quitzow?
Ja, ich denke, man muss aufpassen, was man jetzt sagen, diese doch eher relativ kurze Phase, die noch nicht zum Erfolg geführt hat, im Sinne von, dass man jetzt den Wasserstoff zu so günstigen Preisen hat, wie man das Erdgas heute bekommt, dass man deswegen sozusagen nicht aufgibt. Also man muss sozusagen weitermachen, genauso wie man das bei anderen Technologien getan hat und auch noch tun muss, wenn es eben nicht möglich ist, die CO2-Ziele zu erreichen mit der jeweiligen Technologie, dann ist das eben auch ein Grund, nicht so stark zu fördern. Und ich denke, dann kann man auch von Projekt zu Projekt entscheiden, ob eine Technologie gefördert werden soll oder nicht.
Was brauchen Sie noch von der Wissenschaft, um gute Entscheidungen diesbezüglich treffen zu können?
Also von der Wissenschaft brauchen wir erstmal immer die besten Ideen von den besten Köpfen, die wir in Deutschland haben. Und da bin ich auch, wie gesagt, sehr zuversichtlich, dass wir da auch in Zukunft in den Bereichen Technologien, aber auch gerade das Thema Nachhaltigkeit, dass wir da auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Meilensteine setzen werden aus Deutschland heraus, aufgrund der Wissenschaft und aufgrund der Leistungen, die dort geschaffen werden. Da bin ich von überzeugt. Und es ist gerade deswegen so wichtig, weil wir in den letzten Monaten gesehen haben, dass Energie, aber auch Rohstoffe immer mehr als geopolitisches Druckmittel eingesetzt werden. Das heißt, da müssen wir natürlich schauen, auch mit dem Thema Recycling zum Beispiel, dass wir uns hier eine gewisse Resilienz und auch eine gewisse Unabhängigkeit ermöglichen. Dass wir diese Unabhängigkeit vielleicht aber auch ermöglichen über neue Partnerschaften, vielleicht auch neue Formate der Partnerschaften, wie zum Beispiel eine Rohstoff-NATO, dass man wirklich schaut, okay, wo sind denn die Partnerländer, mit denen wir zuverlässig zusammenarbeiten können, um eben die Lieferketten aufrechtzuerhalten, auch wenn es mal in der Weltpolitik kritischer werden sollte und da Lieferwege gekappt werden. Und zum anderen ist aber auch noch ein ganz wichtiges Thema zum Abschluss, dass wir schauen müssen in Deutschland, dass wir nicht Industriearbeitsplätze gefährden, weil wir der Ansicht sind, dass es gerade bei der Produktion vielleicht zu viel CO2 ausgestoßen wird, wir dann bei uns die Werke schließen, Arbeitsplätze verlieren, Wohlstand verlieren und am Ende des Tages die Produkte aber trotzdem noch benötigt werden, wir die dann importieren aus Ländern mit ganz anderen Umweltstandards. Und deswegen kämpfen wir auch als CDU und als Union dafür, dass wir weiterhin auch ein Industrieland bleiben, weil wir brauchen diese Industrie in Deutschland nicht nur für die Wertschöpfung, sondern auch am Ende des Tages für die Akzeptanz der Bevölkerung.
Vielen Dank für dieses interessante Gespräch, was wir sicher noch länger weiterführen könnten. Ist ja auch alles noch nicht zu Ende gedacht. Vielen Dank an Rainer Quitzow, Forschungsgruppenleiter am RIFS und Honorarprofessor für Nachhaltigkeit und Innovation an der Technischen Universität Berlin. Und vielen Dank an Fabian Gramling, Berichterstatter für das Thema Wasserstoff für die CDU-Bundestagsfraktion. Schön, dass Sie dabei waren.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Das war Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Danke an Sebastian Vanier, der den Podcast entwickelt hat und auch für Recherche und Regie verantwortlich ist. Danke an Helmholtz Klima und vielen Dank für die Unterstützung von Christina Camier vom RIFS, dem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am GfZ in Potsdam. Wie hat Ihnen der Podcast gefallen? Sagen Sie es uns. In den Shownotes finden Sie einen Evaluationsbogen, den wir wissenschaftlich auswerten. Mein Name ist Julia Fissmann und ich freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch in die anderen Folgen von Wissenschaft und Politik im Gespräch reinhören. Bis zum nächsten Mal.